Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 16. und damit den letzten Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 16. Züchtigende Gnade. Wenn Gläubige in Sünde fallen, werden sie vom Herrn gezüchtigt. Wenn sie Gottes Zucht erfahren, ist es schwer, sich darüber zu freuen. Aber dennoch sollten wir das tun, weil Gottes Wort uns sagt, dass der Herr die züchtigt, die er liebt. Das ist in Wirklichkeit eine gute Nachricht. Wer Probleme mit seiner Errettung hat oder sich von Gott verlassen fühlt, sollte sich an diese Verheißung erinnern. Gott hat keinen Grund, Ungläubige zu züchtigen. Stellen Sie es sich so vor. Eltern oder Erwachsene dürfen nicht einfach die Kinder anderer Leute disziplinieren. In gleicher Weise gehören Ungläubige zu dieser Welt und werden vom Fürst der Finsternis geleitet. Sie sind die Kinder eines anderen. Denken Sie einmal über folgende Verse nach, die zeigen, was die Zucht Gottes an Gutem hervorbringen kann. Denn jene, unsere Väter, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Hebräer 12, die Verse 11 bis 10. Vergleichen Sie dazu auch Titus 2, Kapitel 11 und die folgenden Verse. Wie wir gerade festgestellt haben, werden Kinder Gottes gezüchtigt. Denn wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Hebräer 12, Vers 8. Erlebte Züchtigung ist ein Erweis der Sohnestellung. Trotz seines Versagens blieb David ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Gottes Zucht annahm. Wie verhielt sich David, nachdem Gott ihm vergeben hatte? Lassen Sie uns ein Beispiel untersuchen. Absaloms Rebellion setzte David so sehr unter Druck, dass er Jerusalem verließ. Barfuß und mit bedecktem Haupt ging er weinend den Ölberg hinauf. Er ertrug den Fluch Simeis des Benjaminiters aus dem Hause Sauls als Teil der Züchtigung Gottes. 2. Samuel 15, Vers 30, Kapitel 16, Vers 5 und die folgenden Verse. Sind wir geübt in der Schule des Herrn? Widersetzen wir uns seiner Züchtigung? Können wir unsere Herzen hart gegen Gottes Erziehungswege machen und uns dennoch weiterhin Christen nennen? Der königliche Psalmist. Von allen alttestamentlichen Büchern beschreiben die Psalmen am deutlichsten den Glauben des einzelnen Gläubigen. Die Psalmen sind die inspirierte Antwort aus den Herzen der Männer auf Gottes Selbstoffenbarung in der Geschichte, Prophetie und dem Gesetz. Im Lauf der Jahrhunderte haben die Gläubigen diese Sammlung von Gebeten und Lobliedern im Gottesdienst und bei der persönlichen Anbetung genutzt. Dabei fällt uns Davids Schatzkammer von C.H. Spurgeon ein. Diese Auslegung der 150 Psalmen hat der Christenheit einen großen Segen gebracht. David schrieb 73 Psalmen und Salomo 2. Die Mehrheit der Psalmen entstand 1000 Jahre vor Christus. Wir wollen diesen Abschnitt mit 12 wichtigen Punkten beenden, die mit David und uns selbst zu tun haben. Erstens, wir schütten unser Herz vor Gott aus, wenn wir alles zu einem Gebet machen. In Psalm 27, Vers 8 lesen wir: Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Zweitens, wir nehmen die Verheißungen des Herrn in Anspruch, indem wir unsere Gebete auf das Wort Gottes stützen. David kam auf Grundlage von 5. Mose 4, Vers 29 in die Gegenwart des Herrn. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Drittens, wir überprüfen uns selbst, um zu erkennen, ob wir wie David beten, das heißt mit unserem ganzen Herzen und von ganzer Seele, statt nur mit dem Verstand. Sind unsere Gebete leer oder ein Schrei aus unserem Herzen? Beten wir ernsthaft oder nur aus Gewohnheit? Benutzen wir im Gebet auswendig gelernte Worte oder sagen wir das, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat? Viertens, wie David stehen wir vor dem Herrn, der alles weiß und alles sieht und allgegenwärtig ist. In Psalm 139, Vers 1 und 2 lesen wir: Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Fünftens, halten wir fest an der Allmacht und Souveränität Gottes und vertrauen auf seine unendliche Macht und Hilfe? Sechstens, wir freuen uns über sein Wort, wenn wir es lesen oder hören. David gebraucht verschiedene Bilder, die beschreiben, was das Wort Gottes ihm bedeutete. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Psalm 19, die Verse 8 bis 12. Siebtens, wir loben und beten ihn an, wie David in Psalm 9, Vers 3 und 12. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt. Und in Psalm 34, Vers 2 lesen wir: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Achtens, wir vertrauen allein auf die Gnade Gottes und freuen uns über seine Vergebung, die wir erlebt haben. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Psalm 32, Vers 1. Neuntens, wir sehnen uns nach der Führung des Herrn, wie David in Psalm 5, Vers 9. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne deinen Weg vor mir. Und in Psalm 25, die Verse 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. David war überzeugt von der Wahrheit in Psalm 25, Vers 12, wo steht: Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Zehntens, wir wissen, dass wir in der Hand des Herrn Tag und Nacht sicher sind. David sagte in Psalm 3, Vers 6, Ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Und in Psalm 4, Vers 9, Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Elftens, wir haben die Zusicherung, dass der Herr unsere Gebete hört. Im Psalm 3, Vers 5 steht: Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, und er erhört mich von seinem heiligen Berg. In Psalm 34, Vers 5 und Vers 7 steht: Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Zwölftens, wir wissen, dass der Herr Anspruch auf die ganze Welt hat. In Psalm 9, die Verse 8 und 9 heißt es: Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. In Psalm 19, Vers 2 steht: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Psalm 8, Vers 2 sagt: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Psalm 8, die Verse 4 und 5 sagt: Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? David rief diese Wahrheiten voller Ehrfurcht und Staunen aus. Er, der als junger Hirte auf den Feldern in Bethlehem arbeitete, hatte von Jugend an gelernt, sich nicht auf seine eigenen Fähigkeiten zu verlassen, sondern den Herrn anzurufen. Das war ihm vielfach eine große Hilfe. Die Psalmen sind voll mit solchen Hilferufen und mit Lobpreis. David folgte dem Herrn als sein Diener und hätte am Ende zu Recht sagen können: Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast. Warum? Weil nicht die Antwort auf seine Gebete entscheidend war, sondern vielmehr der Herr selbst zählt, denn er ist die Antwort auf alle Dinge. Schlussgedanken. Wir glauben, dass Sie keine Mühe hatten, die Hauptabsicht dieses Buches zu erfassen. Es handelt davon, den Willen Gottes zu erkennen. Wir folgen Jesus nach, nicht uns selbst. Lesen Sie, was Jesus in Johannes 6, Vers 38 sagte: Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das waren keine leeren Worte, sondern Worte mit der Tragweite von Leben und Tod. Vor seiner Gefangennahme betete Jesus im Garten Gethsemane, nachzulesen in Lukas 22, Vers 42, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Eines der effektivsten Mittel, um Gottes Willen in unserem Leben zu erkennen, ist natürlich ein aktives Gebetsleben, das nicht darauf abzielt, die gewünschten Antworten zu erhalten, sondern Gottes Plan für uns zu verstehen. Eltern haben zu ihren Kindern schon unzählige Male Nein sagen müssen. Würde ein Vater, der sein Kind liebt, ihm eine Schachtel Streichhölzer geben? Potenziell schädliche Bitten zu verweigern, wozu wir als Eltern verpflichtet sind, bedeutet nicht, dass wir unserem Kind auch danach jede andere Bitte abschlagen. Es wäre eine traurige Beziehung, wenn ein Kind plötzlich aufhören würde, seine Eltern um etwas zu bitten, nur weil es sich vor einer negativen Antwort fürchtet. Das erinnert uns an unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Sollten wir aufhören zu beten, wenn Gott unsere Gebete nicht sofort erhört? Oder nicht so, wie wir es erwartet hatten? Natürlich nicht. Das Wort Gottes fordert uns zum Beten auf. In 1. Timotheus 2, Vers 1 steht: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Jesus ermutigte seine Nachfolger mit den Worten: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. In Matthäus 26, Vers 41 fordert er seine Jünger auf: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In der ganzen Schrift sagen uns zahllose Beispiele, dass wir uns Zeit zum Gebet nehmen sollen. So verbrachte auch unser Herr ganze Nächte im Gebet. In Lukas 6, Vers 12 lesen wir: Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Das Gebet ist unsere Verbindung zu Gott und bezeugt unseren lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Dieses Buch wurde auch in dem Bemühen geschrieben, mit einigen falschen Vorstellungen aufzuräumen, zu denen bestimmte Bibelstellen über unser neues Leben in Christus geführt haben. Im Allgemeinen wird ein Neubekehrter als eine Person dargestellt, die mit schlechten Angewohnheiten und Vorlieben gebrochen hat und nun ein Leben in Freude führt. Jemand, dessen Ehe wiederhergestellt wurde und dessen Kinder auf einmal wie durch ein Wunder in nahezu jeder Hinsicht gehorsam sind. Wahrscheinlich haben Sie noch nie erlebt, dass jemand im Gottesdienst aufgestanden ist und Gott für seine Krankheit gedankt hat. Können Sie sich die Reaktion darauf vorstellen? Ein solches Gebet ist der allgemeinen »Christen sind immer glücklich und lächeln« Auffassung, die heute oft anzutreffen ist, völlig entgegengesetzt. Natürlich haben wir Freude als Christen, aber wir erleben auch eine Menge Trauer, Schmerz, Leid und Gefühle von Einsamkeit, die zu einer ausgewachsenen Depression heranreifen können. Das ist die Realität des christlichen Lebens. Jakobus ermutigte die Gemeinde, Leiden und Schmerzen zu ertragen. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Jakobus 5, die Verse 10 und 11. Dieter Steiger hat Hiob und sein Leiden in Kapitel 7 hervorragend dargestellt. Der Apostel Petrus schrieb außerdem, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. 1. Petrus 1, Vers 6. Somit gehören Niedergeschlagenheit, Schmerzen, Leiden, Trauer, Probleme, Enttäuschungen und Not zu unserem neuen Leben in Christus dazu. Diese biblische Lehre steht in direktem Widerspruch zum modernen Evangelium von heute, das Glück und ein Leben voller Freude verspricht. Ein solches glückliches Halleluja, preist den Herrn Leben, verheißt die Bibel Christen nicht. Im Gegenteil, sie verurteilt jene, die öffentlich lehren, dass der Herr sie mit Gesundheit und Wohlstand segnen wird, wenn sie ihm nachfolgen und sich großzügig an seinem Werk beteiligen. Diese Scharlatane haben sich in die Gemeinde eingeschlichen und verkünden, Vorteil für das Fleisch sei geistlicher Gewinn. Wenn das wahr wäre, warum schrieb Paulus dann der Gemeinde in Philippi, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus? Philipper 3, Vers 18. Paulus beschreibt die Leiden, die er um des Evangeliums willen ertrug, in 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 27 folgendermaßen. Sie sind Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x 40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Außerdem sagte Paulus zu den Philippern in Philipper 3, Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wenn Sie in Ihrem neuen Leben Christus nachfolgen wollen, müssen Sie sich an die Worte des großen Apostels Paulus halten, der Gläubige dazu auffordert, ihm zu folgen, weil sein Motiv Christus ist. Wollen Sie Jesus nachfolgen? Dann halten Sie sich an die Anweisungen, die er durch Paulus gab. Welchen Wunsch hatte Paulus? Was sollte sein neues Leben deutlich machen? Was war sein wahres Ziel? Die Antworten finden sich in Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Widerspricht das nicht dem, was heute gelehrt wird? Oft hören wir: Folge Jesus nach und er führt dich aus der Not heraus. Nur in ihm wirst du völlige Freude finden und er wird dein Leben reich machen. Obschon diese und ähnliche Aussagen biblisch sind, gelten sie nicht für das Fleisch. Paulus, der große Kämpfer für die Wahrheit, Prediger des Evangeliums und Apostel der Nationen, betete dafür, an der Gemeinschaft seiner Leiden teilzuhaben. Liebes Kind Gottes, haben Sie dem Herrn schon für Ihre körperlichen Gebrechen gedankt? Haben Sie ihm gesagt, dass Sie Ihre Leiden aus seiner Hand nehmen? Wenn nicht, dann haben Sie noch nicht die Richtung erkannt, in die Sie der Herr führen möchte. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er betet sogar dafür, seinem Tod gleichförmig zu werden. Diese Worte zeigen deutlich die nackte Wahrheit unseres Lebens im Fleisch. Dieser Grundsatz stimmt nicht mit den Dingen dieser Welt überein oder mit anderen Menschen. Ebenso wenig passt er zu der Aussage: Folge Jesus nach und du wirst die Welt verändern. Warum nicht? Weil wir eine derartige Verheißung nicht in der Schrift finden. Jesus möchte, dass sie bereit sind, ihr Leben für ihn zu geben. Sind sie dazu bereit? Dieses Leben im Fleisch hat keine Zukunft. Das mag schwer zu akzeptieren sein, aber letztendlich hat nur die Nachfolge Jesu Bestand. Paulus macht das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom deutlich. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Römer 6, Vers 6. Ich frage Sie daher: Ist Ihr Leben wirklich mit Christus gekreuzigt worden? Wenn das der Fall ist, dann gehen Sie den schmalen Weg, den Weg der Einsamkeit und Leiden. Sie können auf die Verheißung vertrauen aus Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Das ist eine sehr persönliche Sache zwischen Ihnen und dem Herrn. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, sich einer großen Menschenmenge anzuschließen. Jesus ist persönlich an ihnen interessiert. Ihm liegt mehr an ihnen, als sie sich vorstellen können. Je näher sie ihm kommen, umso häufiger werden sie beten können: Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast.
Kein Ausweg und nur noch Angst, bitte Gott hört. Wenn du dir alleine nicht helfen kannst, bitte Gott hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht. So ist Gott, er hört Gebet, führt dich von Dunkeln ins Licht. So ist Gott, er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Menschen dich hassen und nichts mehr bleibt, bitte Gott hört. Wenn dich deine Not zur Verzweiflung treibt, bitte Gott hört. Gott,
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den 16. und damit letzten Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.